Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Europolitics, dem Podcast von Treffpunkteuropa.de. Ich bin wie immer Nele, eure Host, und habe heute unsere RedakteurInnen Frieda und Moritz im Studio. Die beiden waren kürzlich auf der Verbandsfahrt der jungen europäischen FöderalistInnen in die Republik Moldau dabei und möchten jetzt mit uns zusammen über ihre Erfahrungen im Land reden. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hallo Nele.
Hallo Nele.
Okay, erstmal zur geografischen Einordnung. Die Republik Moldau liegt im Südosteuropa und grenzt im Westen an Rumänien und im Norden, Osten und Süden wird die Republik Moldau vollständig von der Ukraine umschlossen. Das heißt, es gibt keinen direkten Zugang zum Schwarzen Meer. Zuletzt war das Land in den deutschen Medien, weil es seit dem 23. Juni offiziell EU-Beitrittskandidat ist. Und deswegen wollen wir heute uns mal ein bisschen mit der politischen Perspektive auseinandersetzen. Meine erste Frage wäre deswegen erstmal zum Namen. Kann man denn auch Moldawien sagen?
Das ist eine sehr gute Frage und wir waren ehrlich gesagt am Anfang auch sehr verwirrt und haben es an mehreren Stellen auch falsch gesagt und uns auch einige, naja, nicht so erfreute Blicke auf jeden Fall geholt. Also kurz historisch gesehen, das Gebiet war bis Anfang des 20. Jahrhunderts unter dem Namen Bessarabien bekannt und ist danach in die Sowjetunion eingegliedert worden, wo es dann ab 1940 als SSR Moldawien bezeichnet wurde. Dann ist die Sowjetunion zerfallen und seit August 1991 ist das Land unabhängig und seitdem unter dem Namen Republik Moldau bekannt. Und deswegen ist es für Menschen in Moldau auch einfach sehr wichtig, dass es Republik Moldau genannt wird, weil es auch eine Abgrenzung zu der Sowjetunion und Russland heute darstellt.
Okay, super. Vielen Dank für die Klarstellung. Das war auf jeden Fall wichtig, am Anfang nochmal zu erwähnen. Mich würde interessieren, mit welchen Erwartungen ihr denn nach Moldau gereist seid. Also kanntet ihr das Land schon oder seid ihr da völlig blauäugig hingereist, sage ich mal?
Also ich für mich kann auf jeden Fall sagen, dass ich da schon sehr blauäugig irgendwie hingereist bin. Ich wusste nur, dass Moldau oft als ärmstes Land Europas auch bezeichnet wird. Aber ich habe versucht, mir von diesem ja doch eher unrühmlichen Titel nicht so ein Bild vorgeben zu lassen. Aber ich hatte nicht so wirklich ein Bild im Kopf, bevor ich dahin gereist bin. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Frieda?
Ich würde mich da, Moritz, anschließen. Also ich muss sagen, ich habe vorher auch nicht wirklich sehr viel Ahnung von Moldau gehabt. Es war so ein unbeschriebenes Blatt. Vielleicht hatte ich ein bisschen die Erwartung, dass es wie Russland ist. Aber das war, glaube ich, alles.
Okay, das klingt so, als wäre es, wie Frieda Rath gesagt hat, eher ein unbeschriebenes Blatt Papier gewesen. Bevor wir dann über eure Beobachtungen reden, die ihr dann vor Ort gemacht habt, sollten wir vielleicht einmal die politische Entwicklung der Republik Moldau im historischen Kontext anschauen. Könntet ihr mir die knapp zusammenfassen?
Ich kann es probieren. Auf jeden Fall war das Gebiet der heutigen Republik Moldau schon immer Spielball der großen imperialen Nachbarn. Und dort sind immer schon verschiedenste Kulturen aufeinander getroffen. Während des 20. Jahrhunderts war es Teil von Rumänien und später, ab 1940, dann eben, wie Frieda auch schon meinte, ein Gliedstaat der Sowjetunion. Und in den ersten 10 Jahren nach der Unabhängigkeit 1991 war das Land politisch relativ instabil und hat nach einer neuen Identität gesucht und einer neuen politischen Ausrichtung, vor allem eben zwischen dem Westen, der EU sozusagen, und Russland. 2001 gab es dann aber erstmal eher eine Rückkehr zum Sozialismus und in den frühen 20er Jahren gab es nämlich diese politische Wende unter dem Präsident Wladimir Voronin, der das Land wieder in Richtung Sozialismus führen wollte. Und in dieser Zeit vertiefte sich die politische Spaltung im Land. Und 2020 kam es dann aber zu einem proeuropäischen Durchbruch, weil bei den Wahlen kam die proeuropäische Partei PAS unter der Führung von Maya Sandu an die Macht. Und dies markierte sozusagen einen proeuropäischen Kurswechsel in der Politik der Republik Moldau. Aber generell historisch kann man auch sagen, dass es nicht nur diese Ost-West-Dynamik war, sondern auch noch das Osmanische Reich immer wieder auf dem Gebiet aktiv war und das dazu gehörte.
Okay, das hört sich ja auf jeden Fall nach einem ziemlichen Achterbahn an in den letzten Jahrhunderten in der Republik Moldau. Wie viele Leute leben denn jetzt momentan dort im Land?
Also wenn man sich das Land auf der Landkarte anschaut, sieht man jetzt schon, dass es ein ziemlich kleines Land innerhalb von Europa ist. Und das zeigt sich auch in der Bevölkerungszahl. Die Regierung spricht aktuell von ungefähr 3,5 Millionen EinwohnerInnen. Aber im Gespräch mit der deutschen Botschafterin meinte sie zu uns, dass sie eher davon ausgeht, dass aktuell 2,5 Millionen Menschen dort wohnen, da einfach sehr viele Menschen aus Moldau im Ausland sind. Also das Land hat eine sehr, sehr hohe Abwanderung. Man muss aber dazu auch sagen, dass in Moldau aufgrund der aktuellen geopolitischen Situation sehr viele Geflüchtete aus der Ukraine sind. Das Land hat mit pro Kopf gerechnet die meisten Geflüchteten aus der Ukraine in Europa aktuell. Das sind aktuell über 100.000 Menschen, die aus der Ukraine dorthin gekommen sind. Was vielleicht noch ganz interessant als Zusatzinfo ist, die offizielle Amtssprache in Moldau ist Rumänisch. Zwischenzeitlich wurde es auch Moldauisch genannt, aber das ist auch ein sehr kompliziertes Thema, wenn man sich damit auseinandersetzt. Die offizielle Sprache ist auf jeden Fall Rumänisch, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die Russisch sprechen und das zeigt sich auch im Alltag, wenn man sich auf den Straßen dort bewegt. Genau, also das Land ist auch ethnisch sehr vielfältig. Zwar gibt es im Süden die Gagausen, das ist eine eigene Gruppe, die ihre eigene Sprache haben, das Gagausische. Und auch ihre eigene kulturelle Identität. Man kann sagen, dass sie sehr nah an dem Türkischen dran sind. Auch im Süden, insbesondere in der Region Taraklia, gibt es eine bulgarische Minderheit auch noch. Und also neben diesen genannten ethnischen Gruppen gibt es natürlich auch noch andere kleinere Minderheiten, wie in den meisten Ländern in der EU. Darunter sind Juden, Sinti und Roma und in dem Fall auch Nachfahren deutscher SiedlerInnen, die sich Bessarabiendeutsche nennen.
Okay, vielen Dank. Das waren auf jeden Fall viele Informationen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte über Moldau. Jetzt gehen wir nochmal ein bisschen zurück zu euren eigenen Erfahrungen im Land. Wie habt ihr denn gerade zum Beispiel die jungen Menschen vor Ort wahrgenommen und haben die euch auch was über die politische Situation im Land erzählt?
Also die Menschen, die wir getroffen haben, die waren schon sehr proeuropäisch eingestellt. Das lag aber wahrscheinlich auch daran, dass wir eben in Chisinau in der Hauptstadt unterwegs waren und dass wir auch die Young European Ambassadors dort getroffen haben, die sich schon auch sehr für eine Annäherung an die EU einsetzen. Aber auch sie meinten eigentlich, dass die meisten Menschen, die sie kennen, auch proeuropäisch eingestellt sind. So ein bisschen einen Reality-Check haben wir bekommen, als wir mit VertreterInnen der Friedrich-Ebert-Stiftung gesprochen haben, die eine Studie unter jungen Menschen durchgeführt haben in der Republik Moldau. Und ich kann mal so auf ein paar Ergebnisse eingehen, die in der Studie eben veröffentlicht werden. Und zwar ist es so, dass die meisten jungen Menschen eben noch bei ihren Familien wohnen, eben weil sie sich das auch anders nicht unbedingt leisten können. Und die meisten Leute sagen, dass sie genug Geld für Klamotten haben, aber nicht, um große andere Ausgaben zu tätigen. 44% der jungen Menschen sind in Ausbildung und viele haben eben auch noch einen Job nebenbei, um sich das Leben zu finanzieren. Viele sehen sich aber generell als unterbeschäftigt gegenüber ihrer Qualifikation. Generell sind junge Menschen in Moldau eher weniger engagiert in so freiwilligen Organisationen. Wir haben dort mit dem moldauischen Jugendrat gesprochen. Da hatten wir schon das Gefühl, dass da auch viele Projekte entstehen. Aber ich glaube, dass vor allem diese Differenz zwischen den Menschen, die auf dem Land leben und den Menschen, die dann in der Hauptstadt Chisinau leben, dass das schon ein sehr großer Unterschied ist. Bei den Parlamentswahlen 2021 haben nur 41% der Menschen zwischen 18 bis 25 gewählt. Und im Kontrast dazu, die Leute zwischen 56 und 70 Jahren haben über 70% gewählt. Also da sieht man schon, dass die Jugend jetzt nicht unbedingt super politisiert ist, entgegen dem, was wir so dort wahrgenommen haben. Ungefähr ein Drittel sagt, dass die EU der größte Freund Moldaus ist und 27% denken, dass es Rumänien ist. Allerdings denken auch 14,3%, dass Russland der wichtigste Partner ist. Und 5% denken eben, dass es die USA sind, 2% die Ukraine.
Okay, das heißt, wir haben jetzt schon über die Beziehung zur EU geredet. Jetzt fiel schon das Stichwort Ukraine. Wie stehen denn die Menschen in Moldau der Ukraine gegenüber?
Ja, gute Frage, denn die Ukraine ist ja auch der direkte Nachbar Moldaus und viele Geflüchtete landen eben in Moldau oder reisen zumindest durch das Land. 50% der jungen Menschen finden, dass es sich um einen Krieg Russlands gegen die Ukraine handelt, der auch die Schuld Russlands ist. Aber auch ungefähr ein Fünftel sagt, dass es eigentlich um einen Konflikt zwischen Russland und der NATO bzw. dem Westen geht. Und 11% sagen auch, dass der Krieg in der Ukraine eigentlich eine gerechtfertigte russische Spezialoperation ist, was ja sozusagen genau das Narrativ Russlands ist. Und diese Gruppe der jungen Menschen ist eben größer bei der gagausischen und bulgarischen Minderheit. Und da wurde eben auch davon gesprochen, dass diese Menschen oft in so einem separaten Informationsraum leben und dort viel Desinformation herrscht.
Speaking of Falschinformationen und separater Informationsraum, wie steht es denn zum Beispiel um die Informationslage gegenüber der Klimakrise?
Ja, also ich glaube, die Klimakrise spielt in Moldau kaum eine Rolle. Das steht auch so in der Studie und das haben auch verschiedene junge Menschen, mit denen wir gesprochen haben, dort so gesagt. Obwohl, muss man sagen, letztes Jahr eine große Dürre im Land geherrscht hat und das Land schon sehr auch auf den Export von landwirtschaftlichen Gütern angewiesen ist. Und ja, diese Dürre hat sich da schon bemerkbar gemacht. Aber die Probleme der Arbeitslosigkeit, die wirtschaftlichen Probleme und eben auch der Krieg im Nachbarland, die überlagern das komplett.
Und wie ist die allgemeine Stimmung bezüglich der Zukunft im Land? Also fühlen sich die jungen Menschen dazu verpflichtet, im Land zu bleiben?
Naja, also sie fühlen sich schon sehr connected, sag ich mal, zu ihrer Heimat, aber aus beruflichen und wirtschaftlichen Gründen fühlen sich eben viele gezwungen, das Land zu verlassen, eben um zum Studieren oder zum Arbeiten. Und auch gerade Deutschland ist da eines der Länder, das am beliebtesten ist. Und vielleicht auch noch eine Bemerkung, die ich gemacht habe, da war ich relativ schockiert, als ich diese Zahl gelesen habe. 50% der wohlgemerkt jungen Menschen sind dagegen, dass homosexuelle Menschen ins Land einreisen sollten. Also diese Anti-LGBTQ-Meinung ist schon auch noch recht präsent im Land. Auch wenn wir in der Hauptstadt auch schon andere Erfahrungen gemacht haben.
Könnt ihr denn die Zahlen bestätigen, jetzt durch eure eigenen Beobachtungen?
Naja, also wir waren hauptsächlich in der Hauptstadt unterwegs und da haben wir durchaus sehr weltoffene junge Menschen kennengelernt. Aber man muss eben auch beachten, dass die Menschen, die wir kennengelernt haben, sehr proeuropäisch waren und oder politisch aktive Menschen und das natürlich definitiv nicht die ganze Bevölkerung widerspiegelt. Eine der Personen, die wir zum Beispiel in Chișinău kennengelernt haben, ist Arina. Hört doch von ihr selbst.
Hallo, ich heiße Arina Doru, ich bin 18 Jahre alt und komme aus der Republik Moldau. Die politische Situation hier in der Republik Moldau hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert. Bisher war Moldau jedoch ein Land, das politisch zwischen einer proeuropäischen und einer prorussischen Ausrichtung gespalten war. Heutzutage präsentiert es eine proeuropäische Vision und setzt sich für eine engere Zusammenarbeit mit der Europäischen Union ein. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich die politische Situation in Moldawien schnell ändern kann und seitdem neue Entwicklungen aufgetreten sind. Junge Menschen versuchen, sich so gut wie möglich in bürgerschaftlichen Initiativen zu engagieren und zeigen so ihr Interesse an der Entwicklung des Staates. Einige der größten Probleme für junge Menschen in Moldau sind wirtschaftliche Schwierigkeiten. Moldau ist eines der ärmsten Länder Europas und hohe Arbeitslosigkeit und niedrige Löhne sind weit verbreitet. Bildungssystem. Das Bildungssystem in Moldau steht vor Problemen wie veralteter Lehrplan, mangelnde Bildungsmaterialien und niedrige Lehrergehälter. Migration. Viele junge Menschen verlassen Moldau, um im Ausland nach besseren wirtschaftlichen Möglichkeiten zu suchen. Korruption. Die Korruption ist in Moldau ein ernstes Problem und kann den Zugang junger Menschen zu Bildung und Beschäftigung behindern. Und natürlich die politische Instabilität. Natürlich erwarte ich eine möglichst schöne Zukunft für die Republik Moldau, in der junge Menschen das Land nicht verlassen und die Möglichkeit haben, im Land hochwertige Studien und Karrieren zu machen.
Das war ja auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick von Arina nochmal, die in der Schule übrigens Deutsch gelernt hat, weswegen sie diese Memo für uns auf Deutsch aufnehmen konnte. Moldau ist ja jetzt seit diesem Jahr zusammen mit der Ukraine EU-Beitrittskandidat. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Moldau in den nächsten Jahren der EU beitritt und was müsste noch passieren auf dem Weg dahin?
Was wir in Moldau mitbekommen haben, ist, dass die Regierung aktuell sehr aktiv dabei ist, Reformen umzusetzen, die Moldau näher an die EU heranbringen. Vor allen Dingen in der Regierungspartei ist definitiv ein großer Optimismus vorhanden, dass die EU-Mitgliedschaft bis 2030 klappt. Dazu haben wir mit Mariana Lucretianu von der PAS-Partei, also der Regierungspartei, gesprochen, die auch Deutsch spricht, da sie für 7 Jahre, glaube ich, in Deutschland gelebt hat.
Moldau hat die gleichen Werte wie Europäische Union und wir versuchen, unsere Demokratie zu verstärken. Und ich denke, es wäre sehr gut für unser Land, ein Teil von Europäischer Union zu werden. Ist auch für uns wichtig wegen der Krieg, ja, dass wir bekommen Unterstützung. Aber für unsere Entwicklung, also ökonomisch, politisch, ist sehr wichtig, dass wir haben ein gutes Beispiel und das ist es.
Mariana Lucretianu klang ja jetzt sehr optimistisch. Welche Hindernisse gibt es denn überhaupt noch auf dem Weg in die EU?
Ja, also der erste große Grund ist wahrscheinlich die wirtschaftliche Situation. Das Land ist, wie ich eben schon meinte, landwirtschaftlich sehr ausgerichtet. Viele Produkte wie Äpfel oder auch Wein, die kommen ja nach Rumänien oder auf den europäischen Markt. Aber trotz diesem Handel ergibt sich ein Haushaltsdefizit von rund 200 Milliarden Euro. Das ist schon sehr groß. Deshalb ist das Land abhängig von internationalen Geldgebern. Und im Anschluss an den Krieg gegen die Ukraine hat zum Beispiel deshalb die deutsche Außenministerin mit der französischen Außenministerin die Moldau Support Plattform ins Leben gerufen, eben um das Land auch weiterhin finanziell zu unterstützen.
Ja, und als zweiter Punkt ist hier auf jeden Fall der Kampf gegen Korruption zu nennen. Also besonders gegen die Justizreform, die gerade von der Regierung versucht wird voranzutreiben, gibt es aktuell vehementen Widerstand, weil die Regierung versucht, die bestehenden Strukturen etwa durch RichterInnen und StaatsanwältInnen zu verändern. Und das liegt unter anderem auch an dem großen Einfluss von Oligarchen. Im letzten Jahr gab es zum Beispiel Proteste, die von dem Oligarchen Ilan Shor, der aktuell im Exil lebt, gekauft wurden. Menschen haben da 20 Euro pro Tag bekommen, um ein Protestschild gegen die Regierung hochzuhalten. Das ist zum Beispiel auch ein Problem, was man im Alltag sieht. Einige Menschen haben uns erzählt, dass zum Beispiel in der Schule oder beim Zahnarzt Korruption sehr normal ist. Und diese Denkweise zu verändern einfach ein langer Prozess sein wird.
Und ein drittes großes Problem, das dem EU-Beitritt momentan im Weg steht, ist auch der Transnistrien-Konflikt. Transnistrien, das ist ein Landstrich im Osten des Landes, der an die Ukraine angrenzt. Und tatsächlich ist dieses Land nicht unter Kontrolle der moldauischen Regierung, sondern unter der Kontrolle Russlands. Und es handelt sich dabei um ein international nicht anerkanntes, ausschließlich von Russland gestütztes de facto Regime. Und sie sehen sich quasi als eigenes Land, verfügen auch unter anderem über eine eigene Regierung, eine eigene Währung, eine eigene Verwaltung und eben auch ein eigenes Militär. Obwohl man auch sagen muss, dass einige russische Soldaten und Paramilitärs auch aktiv in der Region sind. Transnistrien ist stark auch von oligarchischen Strukturen dominiert. Zum Beispiel gibt es dort den Supermarkt Sheriff, der eigentlich auch einem Oligarchen gehört, der eng vernetzt ist mit den Machthabern und das quasi ein großes Komplott irgendwie ist. Der ganze Konflikt ist eingefroren und seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine gibt es auch keine Verhandlungen mehr für eine Lösung des Konflikts. Da waren mehrere Parteien an einem Tisch gesessen, unter anderem eben auch Ukraine und Russland, die jetzt nicht mehr an den Verhandlungen teilnehmen und an einem Tisch sitzen, weshalb nur noch Verhandlungen zwischen 1-1 Regierungen stattfinden. Trotzdem gibt es aber eine offene Grenze und Menschen gehen täglich über die Grenze, beispielsweise ihre Verwandten besuchen oder einkaufen.
Das hört sich ja schon noch so an, als wären einige Punkte noch offen, gerade in Bezug auf Russland auch. Wie sieht es denn gerade wirtschaftlich aus in Moldau?
Das ist definitiv ein guter Punkt. Moldau war zuletzt noch zu 100% abhängig von russischem Gas. Es gab in Moldau, also in der Republik Moldau, ein Thermokraftwerk, was aber in Transnistrien steht und die Verteilung nach in die ganze Republik quasi sichergestellt hat. Diese wurde dann aber unterbrochen. Die Regierung in Moldau und die Machthaber in Transnistrien haben es aber in diesem 1:1-Format geschafft, einen Deal abzuschließen, bei dem Transnistrien das komplette Gas aus Russland erhält und Moldau dann begann, sich das Gas auf dem internationalen Markt zu beschaffen und dabei schon von europäischer Solidarität unterstützt wurde. Moldau ist aber weiterhin auf internationale Unterstützung angewiesen und sie sind auch gerade dabei, eine Energieverbindung nach Rumänien zu bauen. Wie wir aber am Anfang auch schon gehört haben, ist die Republik Moldau von der Ukraine quasi umgeben zu einem Großteil. Und da die Grenze zur Ukraine geschlossen ist und Wein und Äpfel zum Beispiel darüber früher transportiert wurden, ist die Situation zum Anfang des Krieges für die Republik sehr schwer gewesen. Allerdings haben sie es geschafft, viele Exporte umzuleiten und in die EU quasi jetzt zu exportieren. Es ist allerdings, um auf diesen Transnistrien-Aspekt nochmal zurückzukommen, wirklich schwer vorstellbar, dass Moldau Teil der EU wird, während ein Teil des Landes, also Transnistrien, noch faktisch unter russischer Kontrolle steht. Der EU-Botschafter Janis Matseks fasst es so zusammen.
In January last year, I don't think there were anyone in this country who would have planned even to apply for candidate country status. But that was changed by Russia's war of aggression in Ukraine. But despite the fact that Moldova had not planned to apply for the candidate country status, and despite the fact that the human resources in the government are quite limited, in just 2 months, they submitted answers to the questionnaire that the European Commission sent to Moldova, and 2 months later, I was solemnly presented with basically the equivalent of 7 phone books. And then there was the recommendation of the European Commission to grant a candidate country status, Republic Moldova, and the decision of the Council on 23 of June last year to grant that candidate status, but with the proviso that to get to the next stage, which would be negotiations, Moldova needs to work on 9 areas. 9 areas are lightly dealing with the judiciary and fight against corruption, against the limiting the role of oligarchs, the strengthening of protection of human rights, the involvement of civil society in decision-making processes. And so since that moment, Moldovans have been working hard to implement those 9 steps. President Sandu wants Moldova to join the European Union by 2030. But this means that this country will need a sustained effort also beyond this presidency cycle and this parliamentary cycle. In 2024, there will be the next presidential elections, and in 2025, there will be the next parliamentary elections. Second, there is an element of EU integration also in Transnistria, because Transnistria is also covered by the DCFTA, provision of Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with Moldova, and it works. 2/3 of Transnistrian trade is with the EU. But clearly this is not a solution. They are looking for a solution. We have this negotiation format 5+2, which EU is one of the observers, other being United States, but that format is suspended because among the 5 is Ukraine and Russia, and clearly it's very unlikely that they would be at the same table discussing Transnistria while they are at war. And so also the Moldovans do not have expectations for this format to move forward while the war is ongoing. They are thinking of a solution, but the solution is primarily thought after the moment when Ukraine has won and there is clarity on the situation there, and then the transition situation would be also on the table. How and when, it is difficult to say.
Okay, die Energieversorgung ist also ein wichtiger Aspekt und eben die Beteiligung von Russland immer noch in dem Land. Wie sieht es denn da mit russischer Desinformation und Propaganda aus, wenn sie so nah verbunden sind mit dem Land?
Ja, genau. Russisch und Rumänisch sind eben die zwei häufigsten Sprachen, die in Moldau gesprochen werden. Und deshalb sind viele Menschen, die Russisch sprechen, deren erste Sprache, deren Muttersprache Russisch ist, eben auch viel Desinformation und Propaganda aus Russland ausgesetzt. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema, denn Russland setzt alle Mittel ein, um über die sozialen Medien, aber auch bis hin zu echten Cyberattacken, das Land zu destabilisieren. Die EU hat zwar eine Partnership-Mission ins Leben gerufen, um auch in Moldau gegen Desinformation anzukämpfen und ja, die Wahrheitsfindung auch zu stärken. Es gibt zum Beispiel jetzt auch ein strategisches Kommunikationszentrum der moldauischen Regierung. Aber trotzdem gibt es eben viele Angebote im Fernsehen zum Beispiel auf Russisch, die ja, die Propaganda Russlands weiter verbreiten. Da ist die Regierung in letzter Zeit stärker aktiv geworden und hat auch einige Fernsehsender verboten tatsächlich. Das stößt aber auch bei der Bevölkerung nicht unbedingt immer auf Verständnis. Also das ist schon ein sehr schwieriger Kampf um die Wahrheit, der da auch geführt wird.
Es scheinen da ja wirklich noch einige offene Punkte zu sein auf dem Weg zur EU. Und einiges, was da in nächster Zeit noch auf das Land zukommt. Was ist denn so euer persönliches Fazit jetzt nach eurer Reise auch dahin und nach all dem, was wir uns jetzt zusammen auch angeschaut haben?
Also mein persönliches Fazit ist definitiv, dass Moldau ein Land ist, was unterschätzt wird und sehr sehenswert ist. In Bezug auf den EU-Beitritt würde ich sagen, dass das Land, man merkt auf jeden Fall, dass da auf politischer Ebene ein sehr großer Willen zum Beitritt ist. Ich persönlich bin mir aber nicht zu 100% sicher, ob dieser Willen nur in der Hauptstadt vorhanden ist oder auch auf dem Land. Und die Schritte, die das Land jetzt zum EU-Beitritt macht, sind, glaube ich, wichtige Schritte, die das Land so oder so machen müsste.
Und Moritz, wie würdest du sagen, sind deine Erfahrungen gewesen?
Ja, ähnlich. Also erstmal möchte ich auch nochmal sagen, dass das Land wirklich super schön ist, landschaftlich. Wir sind auch an einem Tag rausgefahren, ein bisschen in die ländlichen Regionen, wo Wein angebaut wird. Also wirklich auch in der Stadt das kulturelle Angebot ist wirklich riesig. Wir waren in der Oper, wir waren auf einem Kulturfestival. Es gab super leckeres Essen und die Menschen sind super freundlich, die einem begegnen. Also es ist wirklich ein Land, das wirklich sehr zu empfehlen ist und auch, sag mal, touristisch noch unter dem Radar läuft bei den meisten Menschen. Ich glaube, was die Zukunft des Landes angeht, das kommt auch so ein bisschen auf die Wahlen an, die anstehen, ob die Ministerpräsidentin Maya Sandu eben wiedergewählt wird als Präsidentin. Das scheint wohl relativ wahrscheinlich. Aber die PAS-Partei, die momentan im Parlament eine absolute Mehrheit hat, bei den nächsten Parlamentswahlen gehen die meisten Beobachter eben davon aus, dass diese Partei die absolute Mehrheit verlieren wird. Und dann wird es schon auf jeden Fall schwieriger werden für die pro-westlichen, pro-europäischen Kräfte, ja, weiterhin diese Reformagenda durchzudrücken. Ja, ich hoffe natürlich, dass Moldau ja auf diesem demokratischen Weg bleibt und bin da schon auch zuversichtlich.
Vielen Dank für eure spannenden Berichte zur Republik Moldau, gerade auch eure persönlichen Eindrücke, die ihr mit uns geteilt habt, nachdem ihr da wart. Wie Frieda gerade schon gesagt hat, scheint Moldau ein sehr sehenswürdiges Land zu sein, was sehr unterschätzt wird. Lisa Strobel hat einen Artikel darüber geschrieben, einen Reisebericht, also guckt auf jeden Fall bei uns auf der Website vorbei. Sonst checkt auf jeden Fall unseren Instagram-Kanal aus und meldet euch bei unserem Newsletter an, damit ihr keinen Artikel verpasst. Und wir neigen uns tatsächlich zum Ende unserer aktuellen Staffel und kündigen somit unsere nächste Staffel an, die ganz bald startet, wo wir uns gemeinsam die Europawahlen 2024 anschauen werden. Das heißt, wenn ihr noch nicht wisst, wo ihr euch informieren könnt über wen kann ich wählen, wie kann ich wählen, was kann ich wählen, dann schaltet auf jeden Fall wieder ein und haltet auch die Augen offen auf Social Media und auf unserer Website. Vielen Dank euch beiden, dass ihr heute hier wart und uns so viel Schönes und auch Erschreckendes und auf jeden Fall Neues über das Land der Republik Moldau mitgebracht habt. Ich sag ciao und bis dann.
Tschüss, danke.
Tschüss, danke.
Europolitics, der Podcast von Treffpunkt Europa.